Ich begrüße zur dritten Vorlesung in der vierten Woche Rechnerlektur. Was würde ich sagen? Ich hoffe, Ihnen geht es besser wie mir. Sie hören es an meiner Stimme. Aber ich denke, ich werde überleben und werde durchhalten. Irgendwo ist auch nochmal ein Präsenter. So, was ist denn? Also, ja, ich wollte nochmal was nachtragen zu der Sache mit dieser 2-Bit-Vorhersage. Ich hatte ja da dieses Beispiel, wenn Sie sich noch erinnern, rechts an der Tafel hingemalt. Und da war die Situation, dass ich Ihnen eine zweifach verschachtelte Schleife gezeigt habe. Und habe dann begründet mit der 1-Bit-Vorhersage, also es ging dann um die Verzweigung in der Schleife innen drin. Ne? Es ging also um die innere Schleife. Und das Beispiel war so konstruiert, ne? Sie erinnern sich vielleicht noch, also wir hatten zwei Schleifen mit jeweils 10 Durchläufen, zwei Vorschleifen, sodass damit die innere Schleife genau 100 Mal durchlaufen wird. Ne? Man kommt also von der äußeren Schleife genau 10 Mal hin. Und mit einer 1-Bit-Vorhersage mache ich maximal immer 2 Fehler. Beim Schleifeneingang und beim Schleifenausgang, beim Schleifenaustritt. Und dann kommt man auf 20 Fehler insgesamt, ne, bei den 100 Durchläufen. Wenn ich jetzt eine 2-Bit-Vorhersage habe, dann komme ich auf 12 Fehler. Weil beim ersten Durchlauf mache ich 3 Fehler in der Schleife. Warum? Weil ich ändere die Strategie immer dann, wenn ich zweimal daneben gelegen bin. Wenn ich zweimal daneben gelegen bin, dann ändere ich die Strategie und gehe von, wenn ich vorher sage, tritt, spring nicht zurück, sondern gehe weiter. Erst wenn ich zweimal daneben gelegen bin, trete ich wieder in die Schleife ein. Dann mache ich also am Anfang 2 Fehler und dann beim Schleifenaustritt mache ich wieder einen Fehler. Ja? Weil ich sage, geh in die Schleife rein, aber ich müsste raus. Aber wenn ich das, und ich ende die Strategie aber nicht. Und wenn ich das nächste Mal wieder hinkomme, dann die Schleife, ja, weil ich vorher die äußere Schleife nochmal durchlaufen habe, dann mache ich eben keinen Fehler. Dann mache ich nur beim Schleifenausgang einen Fehler. Und so kam man auf 3 plus 9 Fehler, macht 12. Jetzt war die Frage, machen wir doch einfach immer Branch Taken. Das heißt, wir sagen immer fest Branch Taken, dann machen wir eigentlich nur 10 Fehler. Und zwar jedes Mal beim Schleifenaustritt. Und habe ich mal nachgelesen, was jetzt die schlauen Bücher dazu sagen. Zu dieser 2-Bit-Vorhersage, die halten sich da ein bisschen bedeckt, ehrlich gesagt. Ja. Also ich lese mal das hier. Computer Organization and Design, das ist jetzt die neueste Variante. Die ARM Edition, da kommt jetzt ein ganz neues jetzt rausgekommen, noch über die RISC-V Edition. Im Netz. Und es ist, glaube ich, mittlerweile legal, finden Sie eine alte, und zwar die 4er. Ja, was sagt der dazu? Welche ist das jetzt hier? Das ist jetzt mittlerweile die, ist das die 7. oder 8. Ja, die haben es da. Irgendwo stehen. Also auf jeden Fall, das ist die 4. Die 4. ist 2017 rausgekommen und es ist jetzt, zum Teufel, ist das jetzt hier nicht rauszukriegen. Die wievielte? Das ist, also es ist die 6. glaube ich. Ich glaube, es ist mindestens die 6. Und also die 4. die finden Sie irgendwo als PDF im Netz. Ne? Und ich glaube, der Verlag steigt da niemanden mehr. Hinterher ist er, ich habe oben noch eine Hardcopy liegen. Was sagt der da? Ja, genau, also. Das ist genau diese Tafel, also diese Zustandsdiagramm, was ich Ihnen auch gezeigt habe. Und er sagt einfach in der, Prinzip, wo haben wir es denn? Prediction Scheme. Ja, das ist, ich habe es doch gerade eben gelesen. Ja, der sagt dann sehr wenig. Er sagt, ah ja, hier genau, das Beispiel sagt er hier noch aus. Consider a loop branch that branches 9 times in a row. Er meinte also, dass er neunmal hintereinander aufgerufen wird. Then is not taken once. Einmal wird es nicht genommen und neunmal wird es genommen. What is the prediction accuracy for this branch? Was ist also die Vorhersagegenauigkeit für diese Verzweigung? Nehmen wir an, dass das Vorhersagebit für diese Verzweigung im Vorhersagepuffer ist. Das heißt, das ist ein Vorhersagepuffer. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, es ist eine dynamische Sprungvorhersage. Ja. Wenn ich immer Branch Taken mache, ist es eine statische Sprungvorhersage. Und answers a steady state prediction behavior will mispredict on the first and last loop. On the first and the last loop iterations. Also Fehlvorhersage, Falschvorhersage bei der letzten Iteration ist unvermeidbar, ist inevitable, da das Vorhersagebit anzeigt, dass der Sprung genommen werden soll. Da der Sprung aber 9 Mal an diesem Punkt genommen wird. Okay, und die Fehlvorhersage bei der ersten Iteration geschieht, da das Bit jedes Mal immer sich ändert, flippt. Ne? Okay, also er sagt eigentlich auch nichts anderes. Und als das, was ich in einem 2-Bit-Beispiel gesagt hatte, also der ist auch nicht besonders aussagekräftig, das ist ein bisschen enttäuschend. Und in der neuen Ausgabe sagt er ein bisschen mehr, allerdings sagt er nichts zu dem Problem genau zum 2-Bit-Vorhersage, sondern er sagt halt, dass es so etwas wie, dass diese 2-Bit-Vorhersagen ganz praktisch sind im Zusammenhang mit korrelierenden Sprungvorhersagemaßnahmen. Korrelierende, das heißt, ich ziehe eine andere Sprungvorhersage, die unmittelbar davor ist zum Beispiel, oder die letzten M, die davor waren, mit in Betracht für die Entscheidung. Ja. Und was schauen wir mal in das andere Buch rein. Also es gibt 2 Bücher, die so ganz wichtig sind. Das hier, Computer Organization and Design, ja, gibt es auch in der Bibliothek. Und das andere, das hat vielleicht mehr Lehrbuchcharakter, oder das hat mehr den, da sind Beispiele drin für die MIPS-Pipeline. Das heißt, wenn Sie tatsächlich einen Prozessor bauen wollen, dann gucken Sie da rein. Und das andere Buch, ist der hier, Computer Architecture, a Quantitative Approach, auch die 4. Ausgabe. Das ist mehr, wenn es darum geht, das sind so wissenschaftliche Untersuchungen und Analysen drin. Ne? Und der hat folgende Aussage, alles ein bisschen kleiner hier auf dem. Hat also auch wieder das Beispiel, bringt hier eine Zustands- und Zustandsgrafen für eine 2-Bit-Vorhersage. Und was sagt er dazu? Was ist der große Vorteil? Ah, das ist schrecklich mit dem, Entschuldigung. Oben am großen Bildschirm klappt es wunderbar. Hilfe. Genau, er bringt folgendes Beispiel. Nein, ich wollte die 2 Seiten nebeneinander haben, aber dann könnt ihr wieder nichts lesen. Ja, können Sie das lesen? In der letzten Reihe? Nur bedingt, ja. Besser?
Nein!
Jetzt ist die Seite wieder weg. Besser? Ja. Aber jetzt, oder? Jetzt können Sie es lesen, oder? Sonst müssen wir zum Augenarzt oder so. Okay, also 3 Verzweigungen hintereinander. Einfaches Beispiel, if AA gleich 2, dann soll AA gleich 0 gesetzt werden. Und if B gleich 2, dann soll BB auf 0 gesetzt werden. Und wenn dann beide ungleich sind, dann soll es zu einer Verzweigung gehen. Ne? Okay, jetzt sieht man, ich will jetzt gar nicht großartig auf den Assembler-Code eingehen, den schauen wir uns aber gleich an. Man sieht jetzt hier gleich, wenn die Verzweigung hier genommen wird und die Verzweigung genommen wird. Also das heißt, wenn A gleich 2 war und B gleich 2 war, dann sind jetzt beide 0, dann ist klar, dass sie dann bei dieser Abfrage nicht ungleich sind. Ne? Dann sind sie beide 0. Okay, und das kann man mit in die Entscheidung mit einbeziehen. Und dann brauchen wir sozusagen eine 2-Bit-Vorhersage. Die ist dann allerdings mehr so hierarchisch gegliedert. Hier vorne ist noch, oder hinten ist auch noch was frei. Ist dann sozusagen hierarchisch gegliedert. Das heißt, ich gucke erstmal auf die anderen. Ja? Also wenn ich hier gesagt habe, Branch taken und hier auch Branch taken, dann kann ich definitiv hier sagen, Branch not taken. Weil dann würde ich diese, dann würde ich da nicht reingehen. Ja, weil dann sind sie ja gleich. Okay. Ja, leider hat er dann aber auch kein Beispiel dazu da, sondern das Einzige, was er dann bringt, ist, können wir halt jetzt hier. Ja. Das ist nochmal der zugehörige Assembler-Code. Da können Sie sich selber nochmal anschauen. Das ist nicht schwer, ne? Also das macht er hier. Das ist nochmal alles kommentiert. Er zieht einfach, er geht davon aus, dass AA und BB jeweils in den Registern R1 und R2 stehen. Und für den Vergleich nimmt er dann R3 her. Und ja, dann zieht er erstmal von R1 2 ab und Branch, ja, falls A gleich ungleich 2 ist, dann mit dieser Anweisung setzt er das Ganze dann auf 0. Das Register R0 ist immer festgesetzt auf 0. Ja, da steht immer 0 drin, da kriegt man mehr definierte 0. Und dann macht er, das macht man bei diesem MIPS-Assembler so 0 plus 0, um eine 0 zu erzeugen. Und es ist einfacher, wieder eine 0 reinzuschieben anscheinend. Ne? Und dann hat er das in R1 drin, dann macht er das gleiche hier nochmal für BB. Ja, und dann macht er, zieht er die voneinander einfach ab. Und dann ist das der dritte Branch. Okay, da ist nichts anderes drin, aber nichts anderes beschrieben als das, was vorneweg schon im Hochstraßencode ist. Let's label with branches B1, B2 und B3. The key ops, also die Hauptbeobachtung ist, dass das Verhalten von der Verzweigung B3 mit den anderen beiden korreliert. Ja. Und das könnte man jetzt eben so machen, dass man adaptive Sprungvorhersage, ja. Der Artikel ist ganz schön. Ursprünglich ist das von einem Herrn Yeh, der eigentlich ein Compilerbauer ist, ja, entwickelt worden. Und der macht Folgendes, man guckt sich die in diese Sprungvorhersage-Tabelle, guckt man sich die Sprungmuster an. Versuchen Sie jetzt nicht genau dieses Beispiel zu verstehen. Dazu müssten wir jetzt den ganzen Artikel lesen. Ich wollte das Beispiel jetzt dann nicht gleich hernehmen. Ich wollte das bloß grundlegend mal klar machen. Ne? Und jetzt könnte ein Sprungmuster sein für das vorherige Beispiel. Taken, taken, weil die zwei vorherigen genommen wurden. Ja? Taken, taken. Und dann sagt er, not taken. Taken, taken, not. Und dann entscheidet er, dass er bei dem Sprung Label 3 nicht springt. Ja. Ungefähr klar. Ich hoffe, das war jetzt nicht so zu verwirrend. Ich habe jetzt da zwei Dinge praktisch ein bisschen zusammengebracht. Ne? Also B3. Oder machen wir. Ja. Gehen wir wieder zu dem anderen Code. Bevor wir jetzt hier lange Assembler versuchen zu überstehen, wobei der jetzt auch nicht schwer ist. Ne? Den Sprung machen wir definitiv nicht, oder beziehungsweise wenn wir die beiden gemacht haben, hier taken und hier taken, dann machen wir hier definitiv not taken, weil dann springen wir nicht. Ne? Okay, und so kann man die Dinge vorher, die gelaufen sind, mit korrelieren und das ist dann, und dazu braucht man dann 2-Bit-Vorhersagen. Ja. Manche machen das sogar bis zu N-Bit-Vorhersagen. Also die ziehen bis zu N vorherige Entscheidungen bei Sprüngen in die aktuelle mit ein. Das habe ich also im schlauen Buch gelesen. Okay. Und ich habe Ihnen in StudOn diesen Artikel Achso, da haben wir das schon drin. Da habe ich schon wieder verschrieben im Chat. Da. Adaptive Sprungvorhersage. Wenn Sie den lesen wollen, boah, können Sie gerne mal machen. Da ist es dann ziemlich, da ist es im, können Sie sowieso lesen, mal im Vorfeld ist auch nochmal allgemein Sprungvorhersage, dynamische Sprungvorhersage, Brent-Schüsteri-Tabelle allgemein beschrieben und dann speziell dieses Thema adaptive Sprungvorhersage. Okay. Dann nochmal zu der Aussage, wer ist nicht am besten, der nimmt einfach immer Branch Taken. Jetzt wird es tatsächlich doch noch eng. Hier haben wir dann den Stuhl. Ich brauche keinen, ich stehe heute. Und wo war ich jetzt gerade? Ja, genau. Intel macht es tatsächlich so, die machen ja mehr oder weniger statische Sprungvorhersage. Nämlich, die sagen sich, wenn ich zurückspringe, dann bin ich doch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit am Ende einer Schleife und springe dann wieder zurück. Das heißt, sie machen Branch Taken und würden dann in dem Fall tatsächlich nochmal zwei Fehler weniger machen. Jetzt bei der inneren Schleife, bei dem Beispiel, was ich letzte Woche da gezeigt habe. Okay, dann ist nur noch eins, das wollte ich noch nachtragen zu dieser Schleifenvorhersage. Und es waren Beispiele zu diesem Delayed Branch, ne, das haben wir dann gemacht gehabt. Das ist übrigens aus dem Stallings rausgenommen. Der Stallings sagt auch nicht allzu viel mehr dazu. Dieses Buch hier, das ist die vorletzte Ausgabe, aber die letzte, denke ich, wird auch nicht viel mehr dazu sagen. Da habe ich das nochmal rausgenommen. Also brauche ich jetzt einfach nicht vorlesen. Das ist auch nichts. Der bringt auch kein genaues Beispiel, wo jetzt offensichtlich ist, so wie ich versucht habe, mit dieser 2-Bit-Vorhersage klarzumachen, dass ich da besser bin, wie mit einer 1-Bit-Vorhersage. Okay, ja, zu diesem verzögerten Sprung, Delayed Branch, da wollte ich noch ein Beispiel an der Tafel machen. Das hatte ich letzte Woche nicht mehr geschafft. Und das werde ich deswegen heute nachholen. Und zwar gleich jetzt. Dazu muss ich allerdings ein bisschen spicken, weil das Beispiel habe ich nicht komplett im Kopf. So, wir schauen uns jetzt mal, am besten mit Beleuchtung. Dieses Beispiel an der Tafel an. Okay, wo die Late Branch tatsächlich was bringt. Na? Und zwar, wir hätten jetzt mal eine Befehlsfolge folgender Art. An der Adresse 100 würde ein Wenn-Teil zum Beispiel beginnen. Ja, also von der If-Then-Else-Anweisung und da würde die Bedingung, schauen wir uns jetzt gleich an, wir schauen uns jetzt den Send-Teil an und da steht ein, oh Gott, haben wir da oben noch Platz? Die normale Verzögerung, also ohne Delayed Branch. Okay. Und da soll ein Load-Befehl stehen. Load X, A, also etwas aus dem Speicher. Ja, aus der von der unter der Adresse X soll ins Register A. Dann, ich mache jetzt hier keine Byte-Adressen, sondern nummeriere die einfach mal durch. Und dann soll auf A einfach 1 dazu addiert werden. Okay, und jetzt kommt an der Stelle 102, kommt ein Jump. Ja, und zwar unbedingter Sprung, also ein unbedingter Sprung. Und zwar an die Adresse 105. Oh, ja, genau, 105. Und dann nämlich hier springen, das ist ja der Wenn-Teil. Und der Send-Teil ist hier zu Ende. Und jetzt kommt der Else-Teil. Und den Else-Teil, den müssen wir natürlich überspringen, wenn wir den Wenn-Teil beendet haben. Weil sonst würden wir Wenn und Else machen. Wenn und Else zwei, ne? Das macht ja keinen Sinn. Okay, also und im Else-Teil, da machen wir irgendwie add AB. Also jetzt immer so A plus B geht nach A. Und an der Adresse 104, da soll noch eine zweite Anweisung in diesem Else-Teil drinstecken. Sub CB, also es ist Subtraktion. Und dann die 105, und das ist dann eben die Zusammenführung. Zusammenführung, und zwar Store. Da soll einfach A, Register A unter der Adresse Z im Speicher abgelegt werden. Ne? Okay, kriege ich das jetzt da hin oder kriege ich das jetzt nicht mehr hin? Eins, zwei, drei, ja, ich krieg's noch hin. So, jetzt schauen wir uns mal den zeitlichen Ablauf an. Ne? Und ich mache ein bisschen darüber, weil nachher brauche ich da noch mehr Platz. Bin schon mit der Tafelökonomie, da stehe ich immer wieder mal auf Kriegsfuß. Okay, ja, machen wir mal hier die Zeitachse ein. Eins, zwei, drei, also die Schritte vier, fünf, sechs und sieben. Das wäre jetzt also die Zeitachse hier. Und schauen wir mal, was da so passiert. Ja. Oh Gott, ich habe nicht angesetzt, das muss reichen. 100, 101, 102, 103. Okay, ja, wir holen also im ersten Takt, was machen wir? Wir machen ein Instruction Fetch. I. Ja. Und ich mache mal da nochmal hin. I steht jetzt für Instruction Fetch. Befehl holen. Dann haben wir, das machen wir im ersten Takt. Ne? Da holen wir also den Befehl an der Adresse 100. Das Load machen wir hier. Jetzt soll er ihm schreiben. Okay. Im zweiten Takt, was machen wir da? Wir führen den hier aus, ne? Und holen schon mal den. E steht logischerweise dann eben für Execute. Okay, dann kommen wir zum dritten Takt. Weil wir haben ja hier einen Load-Befehl. 101 ist dann der Addierbefehl. Ne? Schreiben wir hier nochmal hin. Ist der Addierbefehl. Und ja, im dritten Takt können wir dann auf den Daten, auf den Speicher zugreifen. Wahrscheinlich sind sie morgen sicherlich krank. Genau, D war der Zugriff auf den Speicher, also entweder Memory, also das ist praktisch das Rückschreiben. Das, was in meiner alten Narration letzte Woche immer right back war, das ist jetzt aus dem Store rausgenommen. Lassen Sie sich nicht verwirren. Wichtig ist, Sie müssen das von der Semantik her einfach verstehen. Und oder Register to Memory, also alles, was irgendwie einen Speicherzugriff hat, oder eben Memory to Register. Also Speicher, der Zugriff auf den Speicher wäre das Execute. Ja, da holen wir uns also den Wert, von der unter X steht, unter der Adresse X steht, raus und schreiben den dann in D zurück. Und das ist dann eben Memory to Register. Das steht in D. Okay, gut. Naja, und dann haben wir hier Execute. Und dann können wir gleichzeitig im dritten Taktzeitpunkt holt er uns den Befehl an der Adresse 102. Und das ist dann eben der Jump 105. Ne? Okay, dann kommen wir zum Taktzeitpunkt 4. Was macht er da? Man macht er hier nichts, weil der ist fertig mit dem ersten Befehl. Dann kommt er zum Add, der ist auch fertig, weil der hat es sozusagen schon addiert und zurückgeschrieben. Ne? Also es ist kein Zugriff auf den Speicher und es ist auch kein Zugriff vom Register auf den Speicher und es ist auch kein Zugriff vom Memory auf dem Register, sondern macht Execute und das Zurückschreiben ins Register gleich in einem Takt. So ist jetzt die Idee. Das passiert jetzt alles hier bei dem E. Ne? Okay. Ja, und dann, das heißt, springen wir hier nach rechts, damit Sie das da links lesen können. Das heißt, da brauchen wir nichts mehr machen und hier macht er E. Oh, 5, 6, 7. Okay, gut, dann, ja, was passiert nun? Also, er hat natürlich, was soll er tun? Sie sehen es übel. Execute heißt, jetzt hat er den Befehlszähler mit 105 geladen, aber leider steht die 103 drin. Ja, das heißt, wir müssen im fünften Takt hier, das 103 ist ja der Add-Befehl, Add AB. Und jetzt brauchen wir aber hier 105 als nächstes, nämlich das Store AZ. Ja. Das müssen wir hier im fünften holen. Okay, und das führen wir dann im sechsten aus. Heißt, dekodieren und ausführen, auf den Speicher zugreifen, beziehungsweise auf dem, ja, gleich auf dem Register holen und dann im Speicher zurück schreiben, dann sind wir fertig. Genau, was fehlt?
Also es fehlt bei Ihrer Zeichnung noch irgendwie was zu 103, weil Sie, Ihre Zeilen sind kleiner als die Quadrate,
Hundertdrei.
machen. Sie haben jetzt im Takt 4 haben Sie
Ja.
jetzt nur Execute das Jump gemacht.
Genau. Also das heißt, ich mache hier ein Add. Ich mache, Entschuldigung, ich mache ein genau, IE. Das mache ich eben genau nicht.
Nee, es geht darum, wir haben bei den Kästchen haben wir 4 Zeilen, bei den Befehlen aber 5.
Bei den Kästchen Nummer 4 Zahlen. Bei denen doch hier.
Ja, genau, 4 Zahlen.
Ja. Das ist jetzt, hoffentlich verwirrt sie das jetzt nicht zu sehr. Meine Pipelines, es ist immer auf welchem Buch, dass du das nimmst. Ne? Die Pipeline letzte Woche, die hatte immer 4 oder 5, hatte 5 Schritte. Die Pipeline hat jetzt nur 3 Schritte.
Es geht nicht um die Pipeline-Schritte, es geht darum, wenn Sie jetzt im Takt 1 sind, Load 100, holen Sie es ja. Dann gehen Sie im Takt 2, executen Sie halt Load und adden und holen alles für add.
Genau.
Dann Takt 3,
Ja.
schreiben, holen add, executen add
Also ich führe die Addition aus.
und holen
Genau.
sich Jump.
Ah!
Das ist
Ja,
es.
okay, ja.
Darauf wollte ich jetzt hinaus.
Ja, meine Kästchen sind zu groß.
Genau.
Ja. Oh Gott, es gibt wieder Abzug in der B-Note. Ich sollte doch nur alles mit Folie machen. Aber okay, ja, das stimmt. Da haben Sie natürlich recht. Das heißt, ja, diese Instruktion hier bezieht sich auf das, ne? Genau. Genau, dann machen wir hier ein E und hier machen wir ein ganz kleines I. Und Sie werden mich jetzt wahrscheinlich alle verfluchen. Und dann, genau, und hier macht er, ja, macht er Instruction Fetch für das Add. Genau. Und genau, hier macht er natürlich auch noch ein Execute, weil er muss ja das Ganze auf 105 setzen. Ja, okay, jetzt bin ich wieder im Bilde. Okay, und das heißt, was machen wir jetzt hier? Dieses Add hier, ne? Dieses Add gehört ja schon zum Elstal. Das heißt, an der Stelle fügen wir ein Stall ein. Stall einfügen. Das heißt, das Execute wird natürlich schon noch ausgeführt, aber der geht hier nicht in die Execute-Phase. Das heißt, alles, was in den Pipeline-Registern drin steht, wird nicht in die nächste Phase geschoben, sondern es wird sozusagen gelöscht. Oder einfach verhindert, dass das weitergereicht wird. Es wird dann überschrieben über das, was von links kommt und was kommt von links. Das hier wird gemacht, ne? Nämlich der nächste Befehl geholt. Okay. Ja, gut, dass ihr das ja gesehen habt. Okay, gut. Und jetzt schauen wir mal. Und jetzt machen wir mal ein Delayed Branch. Alles macht jetzt der Compiler, ne? Muss jetzt nicht die Hardware machen. Okay, das bleibt mal so stehen. Adresse 100 bleibt nach wie vor Load XA. So, dann Adresse 101 bleibt Add 1A. Okay, und jetzt machen wir was anderes. Jetzt ziehen wir den Jump-Befehl vor. Ja, beziehungsweise, wir ziehen nicht vor. Das kommt als nächstes dann. Hier, da rechts. Wir springen jetzt auf Jump 106. Ein bisschen hat sich also geändert. Und führen als nächstes an der Adresse 100, und das ist jetzt 101, 102. An der Adresse 103 führen wir einen No-Operation-Befehl ein. Na gut, das haben wir 2O bezeichnet. Manchmal auch nur NOP oder einmal NOP. NOP steht für No-Operation. Das heißt, es ist sozusagen ein leerer Befehl, den wir da einfach weiterschicken. Der tut nichts. Okay. Und dann machen wir ein Add AB, das müssen wir auch noch machen. Das ist dann an 104. Und durch diesen NOP-Befehl ist das jetzt sozusagen alles um 1 nach unten gerutscht. Das heißt, an der Adresse 105 ist jetzt dann Sub CB und die Zusammenführung Store AC, AZ ist bei 106. Kriegen Sie die Zuordnung noch hin, oder ich habe ja eigentlich noch Platz. Ne? Also 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. Deswegen kommt hier Jump 106 rein. Wie sieht es jetzt auf unserer Pipeline aus? So, jetzt kommt der Experiment, weil ich will das nicht alles nochmal zeichnen. Genau. Ja, wir fangen also mit Farbkreide, versuche ich jetzt den Ablauf von der zweiten Spalte hier noch mit einzuzeichnen. Ich muss oben haben wir das überlegt, weil ich will es jetzt nicht nochmal zeichnen. So, wir fangen nach wie vor an mit Load, das passt. Ne? Dann kommt ein Add, das passt auch. Dann kommt ein Jump, das passt auch. Und was kommt dann? Dann kommt eben nicht das Add, sondern es kommt ein NOP. Ja, hier steht jetzt dann Load Add. Hier steht jetzt Jump 106. Jump 106 und dann steht hier No Operation. Und No Operation, ja, und dann kommt nach No Operation kommt Add AB und so weiter. Ja. Dann rutscht es einfach eins weiter runter, das zeige ich jetzt nicht mehr weiter ein. Aber was passiert jetzt? Dann male ich das jetzt mal da drüber mit Farbkreide. Das heißt, der NOP-Befehl wird jetzt ausgeführt, execute, aber mit dem passiert nichts. Das ist sozusagen ein leerer Befehl. Der verändert nicht die Pipeline-Register. Und was ist der Vorteil von dieser ganzen, von Sinn und Zweck von der Übung? Ich muss die Pipeline nicht anhalten. Pipeline muss nicht angehalten werden. Ja, das ist der Vorteil. Jetzt kann die Pipeline weiterlaufen. Das macht die Kontrolllogik ein bisschen einfacher. Der Preis, den ich dafür zahlen muss, ist, ja, ich brauche einen Takt länger. Ne? Ich muss jetzt einen zusätzlichen Befehl noch einführen. Ein NOP-Befehl. Stimmt was nicht?
Das Add in der fünften Zeile, das ist das Add AB.
Das ist das Add AB. Genau. Das heißt, das Add AB. Stimmt. Ja. Wir springen da hin. So steht es ja auf meinem Zettel. Das muss das Store schon sein. Genau, weil das wird ja nicht ausgeführt. Ja. Hey, Gott sei Dank sitzen hier aufmerksame Beobachter. Guck mal, am Zettel steht es richtig. Ich habe es gerade eben falsch gemacht. Ja. Stimmt, das müsste Store natürlich sein. Okay, aber wir brauchen natürlich, wir haben sozusagen einen Befehl umsonst gemacht, ne? Den NAP-Befehl. Vorteil ist, wir können schön den Pipeline-Register füllen vom eins zum nächsten, aber wir brauchen jetzt halt einen Takt mehr. Deswegen führen wir jetzt nochmal uns ein, eine schöne roten Farbe, den Optimized Delay Branch, den optimierten, verzögerten Sprung. Ja, Optimized. Und da nehmen wir jetzt eine richtige, das macht dann auch der Compiler, eine richtige Code-Umordnung vor. Ja, wir fangen also hier auch an mit Load XA, den zeichne ich ja, wenn ich nochmal ein, dann mache ich mir extra. Das wird sonst nichts mehr. Dann, und jetzt ziehen wir den Jump-Befehl gleich vor auf 105. Ja, der steht jetzt an Adresse 101. Und Adresse 102, da steht jetzt dieses Addierbefehl. Das Add1A, dieser Addierbefehl. Okay, dann kommen wir zu 103. Ja, hier fängt jetzt der Else-Teil an. Mit Add-AB. Und der Trick ist jetzt, da kommen wir gar nicht hin, weil nämlich vorneweg hier schon das auf 105 gesetzt hat. Okay, und dann käme bei 104. Das Sub C, B und bei 105 dann eben die Zusammenführung. Gut, das male ich jetzt auch nochmal hier hin. Aber jetzt in einem extra Diagramm. Hoffentlich jetzt mit viel Platz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist also wieder mal eine Zeitachse. Okay, ich fange an mit 100. Also mit dem Ladebefehl. Instruktion holen. Na? Und dann geht es weiter mit 101. Jetzt kommt der Jump-Befehl, Jump 105, der hier wird ausgeführt, der Ladebefehl, und der hier wird geholt. Und dann im dritten Takt wird geholt der Addierbefehl, Add 1A, das heißt, der hier wird zurückgeschrieben, der hier wird ausgeführt, und ausführen heißt jetzt, dass der Befehlszähler auf die 105 gesetzt ist. Ja. Okay, das heißt, ich hole hier den Addierbefehl, und das ist ja auch in Ordnung, weil der gehört ja noch zum Dental. Ja. Okay, und jetzt da oben bin ich fertig im vierten Takt mit dem Ladebefehl. Das heißt, jetzt kann ich den hier ausführen und hier in die beruhigt in die Instruktionsholphase gehen. Denn wen hole ich jetzt? Na, den Befehl an der Adresse 105. Und das ist die Zusammenführung, nämlich der Store AZ. Ja. Okay, und dann führe ich das Ganze hier noch aus und schreibe es zurück. Ja, und das ist natürlich die optimale Lösung, weil hier muss ich jetzt wieder die Pipeline anhalten und auch keinen NOP-Befehl einführen. Weder Stall-Befehl, Stall-Befehl, also Pipeline anhalten. Ja, das ist eigentlich kein Befehl, das gefällt mir nicht. Das ist kein Befehl. Stall ist sozusagen etwas, was die bin ich noch im Bild, was die Hardware direkt feststellt. Ne? Wie das DAL durchführen. Noch NOP-Befehl. Einfügen. Ja, und damit fahre ich am besten. Ich verliere keine Zeit und ich muss auch den Pipeline-Fluss nicht unterbrechen. So, apropos unterbrechen, das hat mir jetzt noch eine Dreiviertelstunde gekostet, das hätte ich nicht gedacht. Aber okay. Jetzt können Sie mich natürlich auch geißeln, aber Sie durch die Hand in den Kopf, wie heißt es so schön, ne? Durch die Hand in den Kopf. Und ich habe Ihnen das Ganze aber in Stud-On da hochgeladen. Ist genau das gleiche Beispiel drin, aber vielleicht wird es noch ein bisschen klarer, wenn Sie es jetzt selber aufgezeichnet haben. Ne? Und zwar Kapitel 13, da können wir jetzt gar nichts lesen. Müssen wir erstmal wieder verdunkeln. So, Kapitel 13, und da lesen Sie in Kapitel 13.5 steht die Erklärung zu dem behandelten Thema, die Late Branch, das ist genau das gleiche Beispiel. Können Sie alles nochmal nachlesen und nochmal durcharbeiten. Okay, gut, dann kommen wir jetzt mal zum neuen Vorlesungsstoff. Und zwar ein nicht ganz unwichtiges Kapitel, nämlich die Datenhazards. Und allgemein, ja, schön, dass Sie heute alle da sind. Wegen der Prüfung. Also in der Regel komme ich immer dazu, frage ich entweder die Datenhazards oder die Sprunghazards. Zu beiden komme ich nicht, weil das, Sie sehen, das ist recht komplex. 30 Minuten haben wir. Allein für diese Themen brauchen wir ungefähr, brauchen wir 5, 6, 7 Minuten mindestens sowas. Ne? Kommt darauf an, wie schnell der oder diejenige ist. Also eins von den Dingen kommt mit Sicherheit dran. Welches entscheide ich dann halt gerade immer? Naja, wie lustig ich bin. Ne? Aber eins von den beiden kommt immer irgendwie dran. Okay, also deswegen haben wir heute ein wichtiges Thema. Und auch nächste Woche die Datenhazards. Wir werden heute die Scoreboard-Architektur machen. Und nächste Woche dann hoffentlich mit besserer Stimme. Und dann nächste Woche die Thomas Holo ist dann ein bisschen eine Verbesserung. Okay, aber jetzt fangen wir erstmal sachte an. Es gibt drei Typen von Datenhazards. Wir haben insgesamt gesagt, es gibt drei Hazard-Klassen. Die Strukturhazards, ja, die sind nicht weiter schwer zu begreifen. Drei Additionen können nicht gleichzeitig durchgeführt werden, wenn ich nur zwei Addierwerke habe. Klar. Sprunghazards, die haben wir jetzt behandelt. Und jetzt kommen wir zu den Datenhazards. Okay, und die Datenhazards selber, die untergliedern sich nochmal in drei Arten. Sei jeweils die Instruktion 1 gefolgt von der Instruktion 2. Dann haben wir einen Read-After-Write-Hazard. Das heißt, die Instruktion 2, die nach der Instruktion 1 kommt, liest einen Operanden, den Instruktion 1 noch nicht geschrieben hat. Ja, das ist ein bisschen komisch, Sie müssen sich vom zeitlichen Ablauf her denken. Read after write. Jemand liest was, nachdem ein anderer das hätte schreiben sollen. Hoffentlich geschrieben hat. Read after write. So ist das zu sehen. Ne? Okay. Dann gibt es ein write after read. Das heißt, Instruktion 2 schreibt, ne, die kommt nach dem Lesebefehl, schreibt einen Operanden, bevor diesen Operanden die früher gestattete Operation Instruktion 1 gelesen hat. Das kann eigentlich in einfachen Pipeline-Strukturen gar nicht stattfinden. Ne? Ja, überlegen Sie nochmal. Wenn wir einen Befehl holen, dekodieren, Operanden holen. Okay, jetzt holt der eine Befehl seine Operanden und jetzt soll aber angeblich ein Write-After-Read stattfinden. Das heißt, ein weiter hinten folgender Befehl überschreibt etwas, was der vorherige lesen sollte. Das kann doch gar nicht gehen. Der war doch vorher schon da und kommt eher in die Operandenholphase. Ja? Ja, das geht gar nicht. In einer einfachen Pipeline-Struktur geht das nicht. Aber wir haben superskalare Architekturen, ne, die haben wir schon eingeführt. Das heißt, wir haben mehrere Pipeline-Einheiten und da kann es sehr wohl passieren, dass ein Befehl den anderen überholt, aus irgendwelchen Gründen. Welche Gründe kommt später noch genau? Zeige Ihnen noch ein Beispiel. Ne? Okay, und dann haben wir den Write-After-Write-Hazard. Der ist, glaube ich, einfacher zu verstehen. Instruktion 2 schreibt den Operanden, der später von der früher gestarteten Operation überschrieben wird. Geht aber in einfachen Pipeline-Strukturen eigentlich auch nicht. Da muss irgendwie was passiert sein. Das heißt, der Befehl 2, ja, der später kommt, wird irgendwie eher fertig als der Befehl 1. Ja. Und der Befehl 2, der von der Ablauffolge her später kommt, was der schreibt, das müsste im Weiteren aktuell sein. Aber leider kommt irgend so ein böser Bube daher, der irgendwie Verzögerung hatte und vorher dran war und überschreibt den seine Ausgabe. Ja. Aber das schauen wir uns jetzt am Beispiel mal an, auch wenn das jetzt vielleicht noch ein bisschen verwirrend klingt. Gut, ja, die Beispielchen, die sind dann alle wieder aus dem anderen Buch. Nee, das ist auch aus dem Buch hier. Die sind auch, nee, nicht in dem Buch, sondern aus dem Buch, da sind die auch alle drin. Computer Organization and Design. Okay. Und ja, aber ich habe sie hier alle schon schön rausgenommen. Genau, wir hätten jetzt folgendes Beispiel. Hier sehen wir wieder die Taktzeitpunkte. CT steht für Clock Cycle, 1, 2, 3, viele. Und hier die Instruktionsfolge. Die erste Instruktion, jetzt gehen wir wieder bitte von einer vierstufigen Pipeline aus. Ne? Also, gerade eben war es eine dreistufige, manchmal ist es eine fünfstufige, beim Artikel vom Bode ist es eine sechsstufige. Im Realen sind es ungefähr so über 20. Aber die malen wir jetzt nicht alle hin. Ne? Okay. Die Wesentlichen sind immer Befehl holen, dekodieren, ausführen, in Speicher zugreifen, auf den Speicher zugreifen oder in die Register zurückschreiben. Ja. Okay, das ist jetzt so zu sehen, so zu lesen. Add, das Zielregister steht hier immer vorne. Also R2 plus R3 wird gerechnet und das Ergebnis soll in R1 landen. Okay, naja, so ist also die Befehlsfolge. Dann schauen wir nochmal Takt 2. Aha. Takt 2 soll eine Subtraktion als nächstes ausgeführt werden. Die wird dann im Takt 2 hier geholt. Mem heißt jetzt Zugriff auf den Instruktionsspeicher. Na, und dann Dekodierphase und Operandenholphase ist jetzt hier zusammen. Deswegen greift er hier auf die Register zu, liest R2 und R3 aus und schickt es dann in Phase 3 zur ALU. Und in dieser Phase 3 greift der auf die Register zu. Aha. Wer greift auf die Register zu? Ne? Was liest er? R1 und R3. R1 und R3. Ahnen Sie schon irgendwo übel? Der will nach R1 schreiben. Ne? Der greift hier schon zu. Jetzt kommt noch schlimmer. Es kommt ein Und-Befehl. Der will auf R1 und R7 zugreifen, will dann logisches Und machen. Ja, und kommt noch. Oh, ist der schon wieder safe hier? Ja, der könnte fast, naja, kommt drauf an wie. Und dann kommt hier nochmal ein Oder-Befehl, der greift auf R1 und R9 zu. Und wo ist das Problem? Genau. R1 wird eigentlich erst hier hinten geschrieben. Ne? Zum Taktzeitpunkt 5 wird R1 erst aktualisiert. Jetzt hat hier aber schon der Subtraktionsbefehl auf den Register zugegriffen und hat R1 gelesen. Und der hier hat im vierten Takt ist es, auf die Register zugegriffen, hat R1 gelesen und der hier, das könnte knapp werden, der hat gerade in dem Moment aufs Register zugegriffen, auf R1, wo der hier R1 schreiben wollte. Also es könnte auch schief gehen. Das heißt, die drei Befehle kriegen eigentlich alle das falsche R1 aufgrund dieser Pipeline-Struktur. Und sowas kann häufig vorkommen in Befehlen, dass ich irgendetwas ausrechne, müssen ein Register schreiben, was ich gleich in den nächsten Befehlen wieder verwerten muss. Ne? Also damit müssen wir irgendwie, das können wir so nicht lassen. Ja, erstmal eine Frage. Welcher Datenhazard liegt vor? Also wir haben drei zur Auswahl. Write after write. Nö, ne, wir schreiben ja nicht zweimal. Also write after write fällt schon mal raus. Einmal wird gelesen, hier wird gelesen, ne, und hier wird geschrieben. Jetzt müssen wir nur noch die richtige Reihenfolge rauskriegen. Findet das Lesen nach dem Schreiben statt? Also jetzt in der Folge hier, ne? Nicht im Realen. Im Realen findet es leider zu spät statt. Aber nach der Ablauffolge hier, findet Lesen nach Schreiben statt oder findet Schreiben nach Lesen statt? Okay, wer denkt, es ist Write after Read? Gut. Wer denkt, es ist Read after Write? Sehr gut, prima. Das ist, achso, ja, der hier hat natürlich kein Problem mehr. Der ist auf jeden Fall ganz sicher der X, oder? Ne? Weil der, sehen Sie, der greift hier auf dem Register, der Registerbank zu, das ist hier geschrieben. Also es liegt ein Read after Write vor. Ne? Lesen, hier lesen, lesen, nachschreiben. Okay, nachdem das häufig vorkommen kann, was tut man? Das Einfachste, das Allereinfachste ist, können Sie auch sagen in der Prüfung, ist die Pipeline anhalten. Okay, Pipeline anhalten können wir machen. Das ist aber die Holzhammer-Methode. Die wollen wir eigentlich nicht, weil die würde bedeuten, wir würden hier dreimal die Pipeline anhalten müssen. Das können wir schon fast vergessen. Da brauchen wir eigentlich Pipeline-Auslastung. Die sind wahrscheinlich ins Bodenlose, wenn wir das machen würden. Ne? Also müssen wir irgendwas anders machen. Gegenmaßnahme ist das Forwarding. Abkürzende Datenpfade. Das heißt, berechnete Ergebnisse werden nicht nur an Register, sondern auch an die Eingänge der ALO wieder zurückgeführt. Ja? Und das ist auch allgemein nutzbar für alle weiter hinten folgende Stufen einer Pipeline. Und es gibt natürlich ganz komplizierte Datenpfade in den Rechenwerken, denn ja, also moderne Mikroprozessoren verfügen über bis zu mehrere Dutzend solcher abkürzenden Datenpfade. Ja, da sind Sie schon, weshalb die Leitwerke da dann doch wieder so fürchterlich komplex geworden sind. Eigentlich wollte man, das war, habe ich Ihnen vor zwei Wochen erzählt, ja, RISC hat man deswegen genommen, weil bei CISC die Leitwerke so komplex wurden. Wegen den vielen Befehlen. Ne? Stimmt, ja. Aber leider sind die Leitwerke wieder genauso komplex, weil man die Pipeline zu 100%, möglichst zu 100% auslasten möchte. Ja. Okay, Nebenbemerkung für Gezeigtes sind folgende Beispiele. Allgemein gilt, ja, jetzt die Operandenholphase bei den RISC-Architekturen ist sehr schnell realisierbar und kann gleichzeitig zur Dekodierphase ausgeführt werden. Das sind jetzt die Beispiele halt wieder aus dem Hennessy. Der legt Dekodier- und Operandenholphase zusammen. Der Bode in seinem Artikel, der hat sie getrennt gehabt. Da gab es eine DE und eine OP. Okay, ja, so würde das dann grafisch aussehen. Das heißt, Darstellung des Forwarding-Prinzips. Also das heißt, ich gehe jetzt aus der ALO. Hier in dem Sinne ist es eigentlich sogar wieder Feedback und kein Forwarding. Zeitlich gesehen ist es ein Forwarding. Ne? Geografisch, sozusagen chiptechnisch, vom Layout her gesehen, ist es eigentlich eine Rückkopplung. Also die ALO bringt das Ergebnis raus. Und ich schicke schon weiter und schreibe es dann in die Register zurück, damit alles sicher ist. Ja. Aber ich leite es gleichzeitig zurück an die Eingänge der ALO. Und das ist jetzt hier nicht angezeichnet. Hier muss natürlich dann ein Schalter drin sein, der dann feststellt, nimm die Werte, die du aus der Registerbank gelesen hast, oder nimm den Wert, den du aus der Rückkopplung der ALO bekommen hast. Ja. Das heißt also, für dieses Beispiel hier, da liegt der R1 an und da liegt der R1 an. Da liegt der R1 an und da liegt der R1 an. Ne? Das heißt, wenn jetzt dieser zweite Befehl kommt, der hat schon auf die Registerbank zugegriffen, dann kommt hier der Inhalt von R1, das ist der falsche R1. Den nimmt man dann eben nicht, sondern man nimmt die Rückkopplung von hier. Und das da oben hat man halt umsonst gelesen. Na Gott, was soll's. Hauptsache es ist semantisch richtig, er rechnet richtig. Ne? Ja, und das kann man natürlich nicht nur aufs Register beziehen. Man könnte das auch gleich auf den Speicher beziehen. Das heißt, ich lade es nicht erst kompliziert ins Register, das mache ich auch, wenn ich einen Zugriff auf den Speicher habe, um Daten zu holen, sondern ich mache hier eben auch so einen abkürzenden Datenpfad und schicke es gleich an die ALO hin, wenn da ein Befehl ist, der es braucht. Ja. Das schauen wir uns jetzt mal hier an. Da sieht man, das ist der Begriff, wo der Begriff Forwarding herkommt, wenn man sich zeitlich das veranschaulicht. Okay, was passiert jetzt? Add R1, R2, R3. Da ist dieser Sub-Befehl. Okay, und jetzt macht er Folgendes. Ja, wenn es die gleiche ALO ist, schiebt es physikalisch gesehen zurück vom Ort her. Zeitlich gesehen schiebt es hier an die Eingänge der ALO. Und das macht er dann hier und hier. Also Sie sehen, ja, weshalb diese Pipeline-Register auch wieder sinnvoll sind, die da immer an diesen gestrichelten Linien sind, ja, die hier da. Das heißt, das Ergebnis der Allo wird hier gleich an den Eingang der Allo gebracht. Es wird aber auch weitergeführt in dieses Pipeline-Register und dann erfolgt die Rückkopplung vom Speicher zurück zur Allo. Ja. Und hier am besten gleich die Rückkopplung über die Register. Sie sehen also, Sie haben nicht nur eine Rückkopplung von Allo an die eigenen Eingänge, sondern auch in der Pipeline-Phase, wo der Speicherzugriff erfolgt, haben Sie auch eine Rückkopplung. Also das heißt, Sie haben lauter solche Rückkopplungen. Und die machen natürlich die Kontrollpfade nicht einfacher, aber das muss man machen. Weil durch dieses Forwarding muss ich keine Stalls einfügen. Und kann damit die Read-After-Write-Hazards gut in den Griff kriegen. Na? Ja, und jetzt war das hier eine Pipeline, das soll jetzt immer die gleiche Pipeline gewesen sein. Jetzt stellen Sie sich vor, wir haben noch mehrere Pipelines. Auch das ist denkbar, dass man natürlich ein Forwarding macht zu einer anderen Pipeline. Aber das macht das Ganze natürlich noch komplexer. Okay, der XOR, der hat sowieso kein Problem. Okay, ja. Weiterhin schwierig, superskalare Architekturen mit verschiedenen funktionalen Ausführungseinheiten. Ja, gerade für die Write, wo wir dann die anderen Probleme kriegen, wie Write after Read und Write after Write. Genau, also die Folgeoperationen müssen eventuell warten, bis die Operanden aus vorherigen Operationen bereitgestellt sind. Schauen wir uns das jetzt mal anhand dieser MIPS-Pipeline an. Ja. Dann habe ich jetzt Instruction Fetch, Instruction Decoding und hier hätte ich jetzt vier Verzweigungen, vier Pipeline-Strukturen, die ich parallel betreibe. Eine Integer-Einheit, eine Fließkomma, Integer-Multipliziereinheit, die dauert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Takte. Nehmen Sie es einfach so hin, die dauert zu lang. Rechnerarithmetik machen wir jetzt nicht, wenn wir das begründen könnten. Und der Fließkomma-Addierer, Floating-Point-Addierer, der braucht vier Stufen. Ne, vier Pipeline-Stufen, der guckt sich halt erst einmal die, bei der Fließkomma-Operation guckt er sich immer erst einmal die Matrize und, na, was ist das andere, Exponenten an, gleicht die Exponenten an, verschiebt dann die Matrizen, führt die Addition der Matrizen durch und gleicht dann im letzten Takt wieder die Exponenten an. Ne. Okay, und ganz hässlich sind sowas da hier, Dividiere. Die Dividiere sind, inwiefern sind die hässlich? Die Division ist die einzige arithmetische Operation, die von dem Prinzip, ich könnte vom niederwertigsten Bit anfangen, abweicht. Bei der Division, wenn Sie sich Division in der Schule erinnern, dann müssen Sie immer nach vorne gucken. Sie fangen eigentlich mit den höchstwertigen Ziffern an und gucken, wie häufig passt der Divisor da rein. Das muss im Binären genauso passieren. Deswegen ist die ein bisschen hässlich, die weicht von den anderen Prinzipien ab. Und dauert deswegen auch am längsten. Ja, das wird jetzt mal so in knappen Worten begründet, warum die Division die schwierigste arithmetische Operation ist. Okay, ja, und die ist halt hier angedeutet, da gibt es gar keine richtigen Pipeline-Stufen da dazwischen, aber doch, ja, das ist halt, das sind viele, ne? Das wird dann da so mehrfach ineinander durchgeführt. Den rein arithmetischen Schaltkreis, den kriegt man aber einigermaßen so hin, dass er von Stufe zu Stufe halbwegs synchronisiert sein kann. Okay, aber jetzt zurück zu den Beispielen. Beispiel für ein Read-After-Write-Hazard, jetzt über mehrere Pipeline-Stufen. Ne? Okay, also lassen Sie sich jetzt noch nicht verwirren durch die Kreise, die da ein bisschen was verdecken. Hier wieder die Zeit, ne? Die Taktzeitpunkte 1 bis 15. So, wir hätten jetzt hier einen Ladebefehl. Und jetzt gibt es Register, die fangen an mit Groß F und dann gibt es Register, die fangen an mit Groß R. Wenn es ein Register ist, was mit Groß F anfängt, ist es ein Fließkomma-Register. Wenn es ein Register ist, was mit Groß R anfängt, ist es ein normales Integer-Register. Ja, aber fand ich gar nicht so wichtig. Aber nur damit Sie das richtig interpretieren, wenn Sie das dann lesen zu Hause und denken, so steht da F und warum steht da R und so weiter. Also das soll erstmal ein Ladebefehl ausgeführt werden. Und zwar, was soll da passieren? R2 steht in Klammern. Das heißt, es ist eine indirekte Adressierung. Der Inhalt von R2 ist eine Adresse und der Inhalt wird hergenommen, wird als Adresse interpretiert. Damit geht man in den Speicher. Und was man unter der Adresse im Speicher findet, das wird als Fließkommazahl interpretiert, wird also mit 8 oder 4 Byte geholt. In dem Fall ist es ein Double. LD. Also dann werden 8 Byte geholt und dann wird es ins Register F4 eingelesen. Das alles. Und hat die Befehlsfolge Instruction Fetch, Instruction Decoding, Ausführung, auf den Speicher zugreifen und dann in die Register schreiben, write back. Und der zweite Befehl soll ein Multiplikationsbefehl sein. Und der soll das F4 hernehmen und soll es mit Inhalt von F6 multiplizieren und nach F6 schreiben. Naja, oha, da sieht man schon mal, der braucht hier einen Stall, weil der muss ja jetzt warten, also wenn man kein Forwarding über Pipeline, über mehrfach vorhandene Pipeline-Einheiten hinweg haben. Na, dann brauchen wir einen Stall, weil der muss das erste Mal hier vorher das geht ja nicht gar nicht eher, weil der muss das erste Mal auf den Speicher holen. Selbst mit einem Forwarding, stehe ich gerade fest, kommt er dann frühestens hier da dazu, dann in die Phase M1 einzutreten. Dann haben wir gesagt, die Multiplikation dauert genau 7 Phasen und dann startet er das zurück. Dann startet er also das Ergebnis in F0 zurück. Und das bedeutet, dass der nächste Additions-Double-Befehl, add, Addition, D-Double, F0 plus F8, der will das Ganze nach F2 schreiben. Ja, der muss auf F0 warten. Wir sehen, wir brauchen also auch hier Stalls und so weiter. Okay, das war eine Addition, die braucht 1, 2, 3, 4 Schritte, schreibt dann Speicher zurück. Und ja, hat das Ergebnis dann in F2 stehen. Und genau, und F2 soll dann, ja richtig, genau, F2 soll dann, der Inhalt von F2 soll dann abgespeichert werden im Speicher unter dem Inhalt, unter der Adresse, die in R2 steht. Ja, und das brauchen wir dann halt so viel Stalls, weil erst hier ist das Ganze dann in F2 dann wieder vorhanden. Okay, ja, da sehen wir also lauter Read-After-Write-Hazards. Ne? Da steht immer rechts etwas, was gelesen wird, was beim Befehl weiter oben links steht, weil es da geschrieben wird. Ne? Der wartet auf den. Das F0, was hier gelesen wird, wird hier geschrieben. Und das F2, was hier gelesen wird, wird hier geschrieben. Okay, hier haben wir ein Beispiel für ein Write-After-Write-Hazard. Wie sieht das aus? Ja, da hatten wir hier erstmal eine Multiplikation. Hier eine Addition auf Double, die dauert lang. Ja. Und jetzt kommt da irgendwas dazwischen. Und jetzt hier wäre einfach so ein schneller Ladebefehl. Und der Ladebefehl schreibt auch in F2, wo dieser Additionsbefehl hinschreiben will. Der wird aber später fertig. Und das heißt, der überschreibt das F2, was er hier schon geschrieben hat. Und das heißt, alle weiteren Befehle da hinten, weiter unten, gegen das falsche F2. Ja. Die wollen natürlich vom sequentiellen Ablauf her das F2 haben, was hier von dem Ladebefehl herkommt. Ne? Okay. Auch ein bisschen konstruiertes Beispiel. Man fragt sich natürlich, ob dieses F2 da dazwischen drin auch nochmal irgendwie gebraucht wird. Ne? Würde eigentlich auch irgendwo gebraucht werden, sonst macht es ja keinen Sinn. Sonst hat der Compiler irgendwas komisch gemacht, dann F2 zu schreiben, was man später gar nicht mehr braucht. Also es muss dazwischen noch irgendwo gebraucht werden, aber es kommt jetzt darauf an, das Prinzip eines Write-After-Write-Hazards darzustellen. Okay, na gut, dann also, ja, hier mal so einen später gestarteten Befehl, laut, der liefert ein Ergebnis, das durch den früher gestarteten, aber noch nicht beendeten Befehl überschrieben wird. Ja, Lösung, load wird verzögert, bis add die MEM-Stufe erreicht hat. Oder Lösung 2 wäre auch noch was, das machen wir aber nächste Woche genauer. Die Hardware könnte eigentlich Folgendes machen. Die hat doch vielleicht sogar noch viel mehr Register zur Verfügung, als der Programmierer so gemeinhin denkt, ne, was ihm als Schnittstelle zur Verfügung gestellt wird. Da hat er vielleicht noch weitere Register, sogenannte Schattenregister. Und der könnte ja, um diese Konflikte da zu vermeiden, in die Schattenregister schreiben. Könnt ihr in die Schattenregister schreiben und dann kommen die sich nicht mehr in die Quere. Das nennt man Registerumbenennung. Das Resultat von add in F2. Hazard-Erkennungen verhindern, dass das Resultat von add in F2 geschrieben wird. Der schreibt es einfach woanders hin. Und alle Befehle, die danach kommen, greifen natürlich dann nicht auf F2 zu, die auch verzögert wurden, sondern die greifen auf diese Kopie von F2 zu. Das ist die Idee. Ne? Und die hilft uns dann auch für was anderes, nämlich für einen Read-After-Write-Hazard. Also da frage ich mal ganz gern, also der Read-After-Read-Hazard, der ist ja nicht schwer, ne? Der Write-After-Write-Hazard ist auch nicht so schwer. Den komischen ist dieser Read-After-Rewrite-Hazard. Da frage ich dann mal ganz gern, können Sie mir da ein Beispiel bringen? Und da wäre es schön, wenn Sie mir dann sowas hier bringen könnten. Ne? Okay, und genau, das schauen wir uns nochmal genauer an. Das ist jetzt ein Beispiel für solch einen Write-After-Read-Hazard. Weil der ist doch immer, der ist für mich immer noch ein bisschen komisch. Ne? Write-After-Read. Also da schreibt einer etwas, der später dran ist. Und der überschreibt etwas an Operanten von einem anderen Befehl, der früher dran war. Wenn der schon früher dran war, ja, warum zum Teufel hat der denn nicht schon, wieso kriege ich denn noch irgendwie Probleme von einem Befehl, der viel später kommt? Der kommt doch erst viel später in die Dekodierphase. Ja. Bevor klar ist, dass der überhaupt schreibt, ist der andere Befehl schon längst durchgelaufen und auf sein Register zugegriffen. Was ist denn da schiefgelaufen? Ne? Und die Antwort lautet, der Read-After-Write-Hazard. Der Write-After-Read. Ja, der kommt nicht alleine daher. Der Write-After-Read hat im Vorfeld ein Write-After-Read-Hazard. Ein Read-After-Write-Hazard. Ja. Kommt schon ein bisschen durcheinander hier, ne? Mit war und ra. Ra und war. Aha, und das schauen wir uns jetzt mal hier an. Wir haben einen Divisionsbefehl, div. Das Ergebnis landet in F0 und die beiden Operanten sind F2 und F4. Ja. Okay, mal vielleicht sogar nochmal hin. Zeit gewinne ich heute eh nicht mal zu viel. F0, F2, F4. Okay. So, Division dauert lange, ne? 40 Takte vielleicht, der fertig ist. Bis dieses F0 geschrieben ist, das dauert. Als nächstes soll ein Additionsbefehl kommen, der auf Doppelwerten arbeitet. Der soll sein Ergebnis nach F10 schreiben und der braucht nur mal dieses F0 und braucht auch ein F8. Das F8 ist unkritisch, das hat er. Aber was ist mit dem F0? Das hat er noch nicht. Das F0 hat er noch nicht, ne? Weil der Divisionsbefehl so lange braucht. Das heißt, wir haben hier einen Read After Write. Read, lesen, nachschreiben, After Write. So, und jetzt nimmt es übel seinen Lauf. Passt es so mit der Beleuchtung ganz hinten? Können Sie lesen? Ja? Okay. Muss ich da unten durchkrabbeln? Dann kommt ein Subtraktionsbefehl auch auf Doppelwerten. Und das ist jetzt der gemeine. Der liest F8, das ist noch nicht schlimm. Er liest auch F14, macht F8 minus F14. Und jetzt überschreibt er hier das F8. Na, das heißt, hier. Mit den beiden haben wir den Write After Read. Und wo ist das Problem? Also ich formuliere es jetzt ganz klar. Der Befehl hier, der Add-Befehl, der hat zwei Operanden. Auf einem Operanden wartet er, wegen dem Read After Write. Und in der Zeit, wo er wartet, kommt ein dritter Befehl, der später gestartet ist, daher und überschreibt in den zweiten Operanden. Das ist das Übel. Ja. Der ist blockiert, wartet, bis er endlich F0 kriegt. Der Subtraktionsbefehl freut sich, der kann gleich loslegen, weil der hat alles da, F8 und F14, schreibt aber dummerweise ins F8. Und das heißt, wenn der später hier sein F0 bekommt, kriegt er das falsche F8. Und das müssen wir verhindern und das müssen wir in der Hardware verhindern, weil der Programmierer, bitte, der soll damit nichts zu tun haben. Der schreibt brav seine Programme hier so runter, wenn er sich damit auch noch beschäftigen muss, dessen Leben ist schon hart genug. Okay, aber wichtig ist, dass Sie mir verstanden haben, wie so ein Write-After-Read-Hazard ausschaut. Ja, Gegenmaßnahmen. Okay, wir können hier Forwarding machen über die Pipeline-Stufen hinweg. Man kann vielleicht die Befehlsabfolge in Software irgendwie, so wie wir es vorhin bei diesem Delayed Branch da gesehen haben, ne, das hier macht ja nicht die Hardware, ne, das macht schon vorher der Compiler. Der Compiler macht es aber unter Wissen, wie die Hardware aussieht, wie die Pipeline aussieht, dass er das Jump dann nach vorne ziehen kann und auf jeden Fall das Add dann auch ausgeführt wird. Ja, das könnte der machen, macht man in den sogenannten EPIC, oder hat man es gemacht in den EPIC-Architekturen, Explicitly Parallel Instruction Computing, das ist so eine Vermischung von RISC-Ansätzen und, also von RISC-Ansätzen, wo man alles in der Hardware macht, und Soft-Ansätzen, wo es der Compiler macht. Oder eine Gegenmaßnahme, die wollen wir uns jetzt genauer anschauen, komplett in der Hardware durch eine dynamische Ablaufsteuerung. Die dynamische Ablaufsteuerung, ja, das kommt jetzt gleich, Vorteile von Hardware-Maßnahmen. Wenn es in der Hardware geschieht, dann muss sich der Compiler nicht damit mit solchen, wobei das ist jetzt noch eine einfache Übung für einen Compiler, aber erstmal muss der Compiler sich nicht damit ablagen, der generiert einfach stur seinen sequentiellen Code, wie wenn es eine sequentielle Maschine ist, und die Parallelisierung wird direkt in der Hardware ausgeführt. Ja, genau, und das ist der Grund, das ist der Vorteil. Der Code für eine Maschine läuft unverändert gut auf einer anderen. Unverändert gut, ja, er läuft zumindest, sagen wir mal. Also ich kann den Code, je nachdem wie gut er natürlich dann intern diese dynamische Ablaufplanung macht, ne, vielleicht macht die Maschine A ein bisschen besser als die Maschine B, ne. Aber wenn es so einfache Dinge sind, dann okay, unverändert gut, ja. Aber ich kann erstmal den Code hernehmen von der einen Maschine und kann ihn zur anderen Maschine tragen. Ne? Und der hat auch eine andere superskalare Architektur, der macht das alles in der Hardware. Prima, ich muss mich nicht damit beschäftigen. Schwieriger wird es schon, wenn in dem Code irgendwas drinsteht, was auf die Hardware, was spezifisch die Hardware nutzt bei der Ausführung. Und wenn es dann eine andere Hardware ist, dann läuft es nicht mehr. Dann ist die Code-Kompatibilität nicht mehr so gut gegeben. Ja, auch zur Compile-Zeit unabhängige Abhängigkeiten werden berücksichtigt. Okay, das ist immer der Vorteil, den die Hardware gegenüber dem Compiler hat. Der Compiler kann das Ganze nur statisch erfassen. Das Dynamische, welche Zweige tatsächlich bei Ifs und Else und so weiter gewählt werden, wie häufig Schleifen durchlaufen werden, das kann man nur zur Ablaufzeit wissen. Das weiß dann nur die Hardware. Auf der anderen Seite hat natürlich der Compiler wieder für Optimierung, der hat es da besser, weil ich kann in der Hardware nicht irgendwie das gesamte Programm alle 1000 Instruktionen oder 100.000 Instruktionen in einem Fenster da festhalten und dann darüber hinweg optimieren. Dazu reicht der Platz wieder nicht aus. Der Compiler könnte das. Dann dauert es halt länger, der Compilerlauf, aber gut. Das muss man dann halt in Kauf nehmen. Gut. Also die Grundidee ist, das Anhalten der Pipeline zu umgehen durch Abweichung vom ursprünglichen Ablaufplan bei der Befehlsausführung und bei der Befehlsfertigstellung. Und das nennt man sogenannte Out-of-Order-Execution. Ein Befehl kann den anderen überholen während der Ausführung. Und dann die Fertigstellung, das ist das, wann startet er dann wieder zurück? Auch das kann noch abweichen von der Reihenfolge, von der rein streng sequentiellen Reihenfolge, die der Compiler erzeugt hat. Na? Also das heißt, wir machen jetzt immer In-Order-Issue. Das wird jetzt gleich kommen. Genau. Allerdings steigt die Gefahr von Write-After-Read und Write-After-Write-Hazards. Ne? Weil man jetzt durch die Umordnung der Befehle könnte man natürlich jetzt auch vielleicht andere Gemeinheiten kriegen. Und das muss man alles irgendwie in der Hardware erkennen und irgendwie beseitigen. Die Lösung bieten sogenannte Scoreboards. Okay, was ist jetzt ein Scoreboard? Ein Scoreboard ist so eine Hardware-Tabelle zur Verwaltung der Ausführung von Instruktionsfolgen. Das Scoreboard erlaubt die Instruktionsausführung ohne Rücksicht auf ihre Reihenfolge im Code. Ja, also das heißt, dann kann ich wirklich einen anderen Befehl mal blockieren und ziehe den anderen vor und trotzdem ist semantisch noch alles richtig. Voraussetzung, es liegen erst einmal keine strukturellen und keine Read-After-Write-Daten-Hazards vor. Wenn die vorliegen, muss ich warten, bis die aufgelöst sind. Aber da hilft mir ja Forwarding, dass das schneller geht. Okay. Dieser fordert eine zweigeteilte Dekodier- oder auf Neudeutsch oder Englisch Instruction Decoding-Stufe. Und zwar, die sieht so aus. Das erste ist, den Befehl bekannt machen. Das ist die sogenannte Issue Stage. Instruktionen dekodieren und auf strukturelle Hazards prüfen. Also ich schaue mir die nächsten 5 Befehle an, sind da 3 Additionen drin und ich habe nur 2 addierbare, geht schon mal nichts. Ganz einfach, struktureller Hazard. Okay, dann lese ich die Operanden und ich warte, bis keine Daten-Hazards mehr vorhanden sind. Also Operanden lesen, stelle fest, oh, der ist noch nicht fertig. Da muss noch eine andere Pipeline in die Spur gehen, muss fertig werden und mir den dann liefern. Okay, dann warte ich halt, wenn die den liefert, Daten-Hazard aufgelöst, wieder auf der White-Hazard aufgelöst, jetzt kann ich loslegen. Ja. Okay, dieses Grundschema ist von dem Großrechner übernommen worden, bereits Mitte der 60er Jahre, ja, interessant. Ne? Und somit stammt eigentlich diese Idee von CISC-Rechnern der zweiten Generation, ist dann aber auf dieses RISC-Schema, auf dieses Befehlsausführungs-, die Optimierung der Befehlsausführung, das Pipeline, übernommen worden. Okay, gut, ja. Also die Fertigstellung aus der Reihe, die kann halt leicht diesen Write After Read und Write After Write Hazards führen. Wie ist jetzt die Lösung für Write After Read Hazards? Das Einfachste ist, das macht Thomas Solo. Das Einfachste jetzt nicht von der Hardware her, aber das Einfachste ja von der logischen Idee ist, hier zum Beispiel, ne? Wenn sowas passiert, F0 ist noch nicht da, aber F8 ist da, dann zieht er sich einfach eine Kopie von F8, der Befehl, und sagt nach mir die Sintflut. Ihr könnt jetzt alle Befehle, die nach mir kommen, schreibt beliebig lustig in F8, wie ihr wollt, das ist mir egal. Ich habe mir schon eine Kopie gezogen an einem sicheren Platz und mit der arbeite ich. Das ist diese Registerumbenennung. Das macht dies ein bisschen aufwendiger. Die erfordert sogenannte Kopierstation oder Reservierungsstation. Das macht Thomas Soli, das schauen wir uns aber erst nächste Woche an. Und Register erst schreiben, wenn Operanden gelesen worden, das ist das Scoreboard. Und Lösung für Write After Write, den Hazard erkennen, liegt so eine potenzielle Gefahrenquelle für ein Write After Write Hazard vor? Und wenn ja, nur dann warte ich einfach, bis der mögliche Konflikt beseitigt ist. Und wie? Ich lasse den Befehl, der einen Write After Write verursachen könnte, gar nicht erst rein. Der wird halt dann verzögert. Der bleibt erstmal außen vor. Der kommt nicht in die Pipeline rein. Und ein Scoreboard überwacht diese Datenabhängigkeit, auszuführende Operationen und Instruktionszustände und ist unterteilt in 2 Teilstufen. Okay, das Bildchen hier sollten Sie sich dann merken. Also wenn es eine Frage, wie schaut so eine Scoreboard-Architektur aus, dann wäre es nett, wenn Sie mir dieses Bildchen aufzeigen und dann auch noch erklären könnten natürlich. Ne? Also wie schaut es dann aus? Befehl holen, das sind einfach die Pipeline-Register. Dann DE1, ja, in dieser ersten Stufe wird überprüft, ob ein struktureller Hazard vorliegt oder ein Write-After-Write-Hazard. Dann DE2, hier wird gewartet, bis der Read-After-Write-Hazard sich aufgelöst hat. Und wenn das dann passiert ist, dann soll es losgehen in die entsprechenden Pipeline-Einheiten für die arithmetischen Operationen, Integer, Operation, Multiplikation auf Fließkomma, Addition auf Fließkomma oder Division auf Fließkomma. Okay, und dann kommt die Rückschreibphase. Und in dieser Rückschreibphase, da müssen wir eventuell aufpassen, dass wir nicht einem anderen seinen Operanden kaputt schreiben. Das heißt, hier wird der Write After Read Hazard aufgelöst. Okay, und das Scoreboard kriegt von allen diesen 4 Phasen Informationen und verwaltet da seine Tabellen. Und mit diesen Tabellen stehen da Informationen drin, die dann wiederum den Phasen, deswegen gehen die Pfeile auch nach oben, sagen, was du jetzt tun darfst oder nicht, um durch mögliche Hazards nicht in in semantische Schwierigkeiten zu laufen. Okay, das ist jetzt, in Worten steht hier nochmal das drauf, was ich jetzt gerade gesagt habe. Erste Stufe, Instruktion dekodieren und auf strukturelle Hazards untersuchen. Prüfen, ob eine freie Funktionseinheit vorhanden und keine andere, wenn vorhanden, Dann haben wir keinen strukturellen Hazard. Und gibt es keine andere Instruktion mit demselben Zielregister? Ist da schon eine Instruktion in der Pipeline drin, die auch ins Register R1 schreiben will, wie du, neuer Befehl, dann kommst du erst einmal da nicht rein. Weil das könnte ein Write-After-Write-Hazard geben. Und das will ich von vornherein gleich ausschließen. Das ist nicht unbedingt die schlaueste Variante, aber auf jeden Fall eine effektive. Okay, falls dies gegeben ist, die Instruktion an die Funktionseinheit senden und den Scoreboard-Zustand aktualisieren. Falls nicht, falls das alles eben nicht der Fall ist, dann Leerzyklen für die aktuelle Instruktion erzeugen und keine weiteren Instruktionen aktivieren. Das ist das Entscheidende. Keine weiteren Instruktionen aktivieren. Das heißt also, wenn wir zu einer, wir gucken uns fünf an Schwung von Befehlen an, und wenn da jetzt eine drin ist, die wir nicht ausführen können, dann holen wir uns nicht die nächsten. Wir machen In-Order-Issue. Das ist kein Gesetz. Es gibt auch Architekturen, die machen Out-of-Order-Issue. Also das heißt, die weichen nicht erst bei der Ausführung, sondern schon beim Reinholen in die Pipeline, weichen die von der sequentiellen Reihenfolge ab, die der Compiler erzeugt hat. Aber das machen wir jetzt nicht. Ich habe die Beispiele, das ist noch komplizierter. Ich glaube, wenn Sie das verstanden haben, bin ich schon zufrieden. Okay, zweite Stufe. Operanden lesen, warten bis keine Datenhazards, dann lesen der betroffenen Register. Also wir warten, bis die ganzen Hazards aufgelöst sind. Wann ist der Quelloperand nutzbar? Wenn eine früher aktivierte Instruktion ihn schreiben wird und diese endet? Oder wenn das Operandenregister gar nicht erst benutzt wird? Gibt gar keinen Befehl in meiner Pipeline, der das gleiche Register nutzen will wie ich. Nur dann bin ich doch vollkommen im sicheren Bereich. Dann ist ein Read-After-Write-Hazard damit ausgeschlossen. Okay, ist der Quelloperand nutzbar? Veranlasst das Scoreboard eine funktionale Einheit zum Lesen der Register? Und dann geht's los. Dann kann die Verarbeitung starten. Und dadurch werden solche Read-After-Write-Hazards dynamisch aufgelöst. Das kann dann allerdings dann zur Folge haben, dass jetzt die Ausführung eben nicht mehr der Reihenfolge entspricht, wie sie, des Codes, wie der Compiler ihn erzeugt hat. Okay, die dritte Stufe ist dann einfach die Operation ausführen. Eine funktionale Einheit beginnt eine Operation und bei Multizyklus-Operationen wird das Scoreboard benachrichtigt, wenn es fertig ist. Also wenn es halt eine Addition, dann sagt halt die Ausführungsphase nach 4, 1, 2, 3, 4 Einheiten so, Scoreboard, bitte, ich bin jetzt fertig mit meiner Operation. Ja.
Wie lange braucht das Scoreboard zum Lesen und zum Schreiben?
Das darf nur einen Tag brauchen für seine Tabellen. Fürs Vergleichen, wo muss ich noch vergleichen? Ja. Das muss nach Möglichkeit alles über das Überprüfen von einzelnen Flagbits gehen. Ja, hier muss er vergleichen. Ja, aber das ist drin, das schafft er. Okay, ob ich allerdings noch schaffe, also zumindest heute, fraglich. Okay, und dann kommt das Rückschreiben der Ereignisse, der Ergebnisse. Und das ist das, was ich vorhin sagte, überprüfen, ob ein WAR-Hazard vorliegt. Also hier nochmal, ne, das Bildchen zeigen Sie mal auf und dann erklären Sie mir, hoffentlich, natürlich haben Sie es auch verstanden, was hier da draufsteht. Okay, jetzt schauen wir uns mal noch den Aufbau von so einer Scoreboard-Datenstruktur an. Es sind insgesamt drei Dinge erstmal, also es sind alles Register oder Tabellen eben. Das erste wäre so ein Instruktionsstatusregister. In welchem der vier Schritte befindet sich die Operation? Also alle, die wir in die Pipeline reinlassen, für jeden dieser Befehle gibt es einen Eintrag im Instruktionsstatusregister und der sagt uns, in welcher Phase das er gerade ist. D1, D2 und so weiter. Okay, dann gibt es ein Funktionseinheitenstatusregister. Das heißt, für jede Funktionseinheit, Integer-Addition, Fließkomma-Addition und so weiter, gibt es auch wieder einen Eintrag mit insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, viele, Flex. Und was zeigen die an? Busy zeigt an, ob die Funktionseinheit aktiv ist. Das ist wichtig für den strukturellen Hazard. Ne? Wenn die alle aktiv sind, dann kann ich, wenn alle Addierer gerade arbeiten, dann kann ich keine neue Addier-Operation zulassen. Dann ob die auszuführende Operation, welche von den N-Operationen, die ich in die Pipeline reingelassen habe, wird auf dieser Funktionseinheit ausgeführt. Welches Zielregister wird beschrieben? Was sind die Quellregister? Und gibt es eventuell Funktionseinheiten, die Quellregister erzeugen, auf die ich noch warten muss? Und ja, das könnte man optimieren, aber es sind halt hier nochmal extra Flex, die anzeigen, ob die beiden Quellregister nutzbar sind. Ja. Und dann haben wir noch das Registerergebnisstatus. Der zeigt für jedes Register an, welche Funktionseinheit darauf schreibt. Leer, wenn keine Instruktion für ein Register anhängig. Also das heißt, er hat nochmal über alle Register hat er nochmal Einträge und da steht drin, bei R5 zum Beispiel steht drin Adder. Ah, das heißt, der Adder will irgendwann mal R5 schreiben. Steht nichts drin, heißt es, da gibt es keine Funktionseinheit, die jetzt auf R5 schreiben will. R5 ist sozusagen unberührt momentan. Okay, klingt kompliziert. Mensch, eigentlich würde ich das noch durchziehen. Ja, so schaut dieser Steuerungsalgorithmus aus. Schicke ich gleich mal vorne weg. Das müssen Sie nicht auswendig lernen für die Prüfung. Aber es kann passieren, dass ich Ihnen dieses Ding vorlege und Sie müssen es mir dann halt erklären, was diese Hieroglyphen bedeuten. Jetzt versuche ich mal, die Hieroglyphen zu entwirren. Gut, wir haben also vier Zustände. Den Issue-Zustand, also das Einrichten des Befehls, die Operanden lesen, die Ausführungsphase und das Zurückschreiben. Ne? Das entspricht, was ist das jetzt, 64, wo war ich vorher? Das entspricht genau 1, 2, 3, 4. Ne? Den 1, 2, D1 und D2 zusammengefasst, 3, 4. Okay, 64. So, als erstes, ja genau, wir führen die Operation aus, ob die beiden Quellregister sind S1, Source 1 und Source 2 und das Zielregister ist D wie Destination. D wie Destination. Okay, dann haben wir FU ist die Funktionseinheit, das sind diese drei Datenstrukturen, ne, die ich da hier erwähnt habe. Result ist Registerergebnisstatus und Busy, ja, zeigt uns an, ob der Instruktionsstatus gerade aktiv ist. Also, das heißt, wir fragen erstmal nach, ist die Funktionseinheit FU, die muss natürlich OP ausführen können, ne? Das stellt er fest, OP, das ist eine Addition, ist auf dem Adder FU, das ist eine Funktionseinheit Adder, ausführbar, wenn der nicht gerade aktiv ist. Und wenn er nicht in ein Ergebnisregister schreiben will, not result D, wo irgendein anderer schon reinschreiben will. Weil wenn, dann steht das in result D drin, im Registerergebnisstatus. Ja. Wie ich vorhin sagte, da gibt es einen Eintrag für D5, für R5, und da steht drin Adder, da heißt, aha, da gibt es also schon einen Adder oder Multiplizierer oder was auch immer, der will in R5 schreiben. Und wenn der auch in R5 schreiben will, dann kommt er da nicht rein. Und welchen Hazard bekämpfen wir damit? Es gibt also ein Register, der will ins, das schreibt schon irgendeine andere Funktionseinheit rein, wie der neue Befehl. Die schreiben beide da rein. Kann das irgendwas mit Read und Write sein? Nö. Es ist Write after Write. Es muss Write after Write sein. Ne? Das heißt also, das hier macht Write after Write, überprüft Write after Write und das hier überprüft die strukturellen Hazards. Okay. Wenn also kein Write after Write und kein struktureller Hazard gegeben ist, dann gibt es folgendes Scoreboard-Update. Ah, als erstes wird die Funktionseinheit jetzt als fleißig, also als belegt, gekennzeichnet. Es wird angezeigt, welche Operation darauf auszuführen ist. Das Zielregister wird festgelegt und es werden die beiden Quellregister festgelegt. Aha. Da schauen wir jetzt aber nach bei S1 und S2 im Ergebnisstatusregister. Gibt es da eventuell einen Eintrag? Und wenn es da einen Eintrag gibt, dann heißt es, erst irgendeine andere Funktionseinheit schreibt D dieses Register. Und welche ist das? Das ist die Funktionseinheit QJ zum Beispiel. Okay, und ja, genau, das ist für die beiden Operanten. Und wenn es dort keinen Eintrag gibt, das heißt, es gibt keine Funktionseinheit, die dieses Register schreibt, dann ist es not, Eintrag leer. Und mit not leer wird es wahr. Das heißt, J und RK sind ja, sind wahr und können genutzt und können sofort genutzt werden. Und dann geht er hier hin und wartet einfach, bis die beiden Flex auf ja stehen, auf true, ja, sie auf wahr stehen, weil dann sind alle, das ist die Anzeige für ihn, dass alle Operanten genutzt werden können. Ja. Okay, und wenn das der Fall ist, dann setzt er die auf no. Führt, warum auf no, zeige ich gleich, und dann führt er einfach die, wartet er halt, bis der Befehl beendet ist. Und dann fragt er hier nochmal ab, und das ist das Verhindern des Write-After-Read-Hazards. Ja. Er fragt nach für alle Funktionseinheiten klein f, ja. Die, fj, muss selber gucken. Ja, genau. Die, stopp, ich muss mich kurz konzentrieren. J und Q, genau. Okay. Gibt es eine Funktionseinheit, die noch eins Input-Operanden das hat, was ich gerade als Ergebnis schreibe. Mein FI, das ist das, was ich schreibe. Wenn es da einen gibt, wenn es keinen gibt, ist okay. Wenn es da einen gibt, könnte ich einen Write-After-Read-Hazard verursachen. Ja, das heißt, es gibt hier eine Funktionseinheit, die will noch das lesen, was ich gerade schreibe. Wenn das der Fall ist, dann warte ich nochmal mit dem Zurückschreiben. Oder aber, der hat es hier schon auf No gesetzt. Das heißt, ja, da gibt es zwar eine, aber ich kann das nicht mehr kaputt schreiben, weil der hat es schon gelesen und ist damit schon ins Rechenwerk marschiert, ist zwar noch nicht fertig, aber der hat schon die Daten geholt. Und das gilt für den einen Operanten und für den anderen Operanten. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es keinen Write-After-Read-Hazard. Ja, dann kann ich die wieder auf... Ja, dann sage ich einfach, für alle Funktionseinheiten, die darauf warten, dass ich für die was habe, setze deren Flex auf Yes, damit die sich hier nicht mehr blockieren. Okay, die stehen, die scharren hier schon mit den Hufen. Okay, und dann, ja, dann braucht nicht mehr das Ergebnisregister gesetzt werden. Das ist damit null und die Funktionseinheit wird frei. Okay. Also, eigentlich wollte ich noch gerne dieses Beispiel durchziehen, aber ich schätze, das kostet uns noch wertvolle Minuten. Das müssen wir dann nächste Woche machen. Nur so viel, da sieht man es mal, Instruktionsstatus, Funktionsstatus, Registerstatus, das sind die drei Register. Und anhand des Beispiels soll jetzt so sein, dass diese sechs Befehle sozusagen in diesem Issue-Window, wie das auf Neudeutsch heißt, also in diesem Befehlsfenster mit reingenommen wurden, um die jetzt zu planen auf die einzelnen Einheiten. Und damit nichts schief geht, aufgrund von Hazards, gibt es dann Einträge und wie das ausschaut, das schauen wir uns dann genau nächste Woche an. Bis dahin.